Guten Abend. Bevor wir beginnen, wollte ich mit euch zusammen gerne beten. Vater, wir sind hier zusammengekommen, weil wir lernen wollen, wie wir dich in unserem Leben verherrlichen können. Und öffne du unsere Herzen dafür, mach uns bereit, dass wir auch das, was wir hören, immer wieder anwenden im Alltag. Und bitte segne du das Wort, das heute gesprochen wird. Und wir wollen dir für alles die Ehre geben, Herr. Amen. Heute wird das etwas kürzer, aber das ist auch ganz gut, auch manchmal länger zu beten. Ja? Sonst fällt es manchmal doch sehr kurz aus, das Gebet. Aber heute hat wirklich jeder die Gelegenheit zu beten. Wir machen heute mit dem vierten Kapitel aus 2. Mose weiter. Und ich will das kurz mal in Erinnerung rufen, was Eduard so letzte Bibelstunde gesagt hat. Das war ja vor 2 Wochen, weil am 1. Mai hatten wir ja frei gehabt. Da hat er gesagt, oder er gesagt, mit einem Satz auf einen Punkt gebracht. Und zwar ist das so ein berühmter Satz: vom Tellerwäscher zum Millionär. Und den hat er ja umgedreht und hat gesagt, bei Mose war es umgekehrt, vom Millionär zum Tellerwäscher. Wir haben auch gehört, dass Mose, als er berufen wurde von Gott, dass er gehen soll nach Ägypten und das Volk aus Ägypten herausführen, da hat er sich geweigert. Er fing nach Ausreden zu suchen und er wollte einfach nicht. Und heute machen wir damit auch weiter, weil Mose war noch nicht fertig mit seinen Ausreden bzw. den Dienst zu verweigern. Wir haben auch von Viktor Becker auch ich will mal einmal das Bild einblenden, über wie er ganz oben am Anfang stand, mit seiner Bildung, mit seiner Weisheit, mit seiner Bereitschaft, wo er noch in diesem Königshaus war. Und danach, wo er vor dem Pharao geflohen ist, da hat er einen Absturz gehabt. Da war er in der Wüste, so gesehen, auch geistlich in der Wüste. Und wir sehen sehr gut anhand dieser Kurve, wie sein Leben verlief. Erst oben, dann wieder unten und dann ging es langsam auch wieder steil nach oben. Und er schien alles verloren zu haben, aber Gott hat zur rechten Zeit halt alles wieder hochgehoben. Und in der Zeit hat er auch diese Sanftmut, die er hatte, oder auch diese Demut, diese Haltung, hat er auch in der Zeit gelernt. Und Gott hat all das in ihm bewirkt oder gewirkt und nach oben gebracht. Das Bild könnt ihr wieder ausblenden. Ja, soweit war das der Rückblick. Mose persönlich findet sich für diese Aufgabe ungeeignet. Deswegen äußerte er sich zu dieser Berufung noch zweimal, dass er nicht gehen wollte. Und die genaue Anweisung, die wir in Kapitel 3, Vers 16 und 22 lesen, die vergrößerte Mose noch mehr, diese Angst, diese Aufgabe wahrzunehmen. Deswegen brachte Mose diese 2 weitere Einwände vor. Erstens seine Angst davor, dass die Israeliten seine Autorität nicht anerkennen oder beziehungsweise sie ablehnen. Und zweitens davor, dass er nicht gut reden kann, also praktisch nicht redegewandt ist. Und lass uns die ersten 9 Verse aus dem 4. Kapitel lesen. Da erwiderte Mose: Und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen? Was hast du da in der Hand? Fragte Jahwe ihn. Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange, und Mose lief von ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. So werden sie glauben, dass Jahwe dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl Jahwe ihm, steck deine Hand in dein Gewand. Mose tat es. Und als er die Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. Da befahl er ihm, stecke deine Hand noch einmal ins Gewand. Mose tat es, und als er sie hervorzog, war sie wieder gesund. Wenn sie dir auf diese ersten Zeichen hin nicht glauben, werden sie sich durch das zweite überzeugen lassen. Und wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm etwas Nilwasser und schütte es auf den Boden. Es wird dort zu Blut werden. Gott ging geduldig und freundlich auf Mose ein. Die Sorge, die Mose hatte, dass Israel nicht glauben würde, dass Gott ihm erschienen ist, das war menschlich gesehen eigentlich berechtigt. Gott hat sich über 400 Jahre bei dem Volk nicht gemeldet und jetzt plötzlich sollte Mose da vorne stehen und sagen, Gott hat zu ihm gesprochen, dass ich euch aus der Wüste herausführen sollte. Und deswegen hatte er diese Bedenken und konnte nicht glauben, dass das Volk so gesehen auf ihn hören wird. Ja, und Gott antwortet dem zweifelnden Mose, indem er ihm drei übernatürlichen Aufgaben zu erfüllen gibt. Zwei, die er sofort machen sollte, und einen, den er später ausführen würde. Das erste Zeichen war die Verwandlung seines Stabs in eine Schlange und dann wieder zurück in einen Stab. Eine Schlange beim Schwanz zu packen, das erfordert einen gewissen Mut. Ja, und auch den Glauben, weil es auch nicht ungefährlich war. Und wenn man keine Erfahrung hat, sollte ich dann, oder wenn ich an seiner Stelle wäre und mein Stab würde zu einer Schlange werden, ich würde zurückschrecken. Genau das tut ja Mose auch. Vor allem, weil man es nicht erwartet hat. Und weil die Schlange bei den Ägyptern Macht und Leben symbolisierte, bewies Gott Mose damit, dass er in der Lage war, die Macht Ägyptens zu überwinden. Dieses Wunder sollte nach der Aussage Gottes die Israeliten zum Glauben führen, dass der Gott der Väter zu Mose gesprochen hat. Als zweites Zeichen wurde Moses Hand aussätzig und dann wieder gesund. Diese Krankheit war vielleicht nicht das, was wir so kennen als Leprakrankheit. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist. Auf jeden Fall, das hat was mit der Haut zu tun, die wird, oder an den Fingern sieht man, dass die verstümmelt werden und auch im Gesicht oder an den Füßen. Aber es ist eine ähnliche gewesen, die verbreitet war in Ägypten. Und sie war auch bekannt als unheilbar. Wenn man das so liest, dann empfindet man nicht wirklich was, weil wir durch die Bibel immer den Ausgang schon kennen. Mose dagegen wusste nicht, was auf ihn zukam. Gott hat aus dem Stab eine Schlange und aus einer gesunden Hand von einer Kranken zu einer gesunden Hand gemacht. Und diese Reaktion war ganz normal, wie ich schon gesagt habe, dass er sich erschrak. Und halt vor dem zweiten Wunder hat er wahrscheinlich genauso viel Angst gehabt, denn das hat ihn ja persönlich betroffen. Ist ja ein Stab oder was vor uns ist, ist ja eine Sache, aber wenn jetzt plötzlich dich persönlich, so wie ihm, halt die Hand plötzlich aussätzig war, dann hat er, ich stelle mir das schrecklich halt vor, ne, wie man dann steht und deine Hand ist total weiß. Vor allem, er hat es ja auch nicht gesehen, nicht erwartet. Und dieses zweite Zeichen sollte auch nach der Aussage Gottes bei den Menschen mehr bewirken als das erste Zeichen. Damit wurde Mose sogar, dass niemand seinen göttlichen Auftrag glauben würde, hinfällig. Das dritte Zeichen sollte er in Ägypten tun, und zwar das Wasser vom Nil zu Blut verwandeln. Die Ägypter betrachteten den Nil als Quelle des Lebens und der Fortpflanzung. Wenn Mose dem Volk zeigen konnte, dass er Macht über den Nil hatte, musste das ein Beweis dafür sein, dass Gott Mose die Kraft gegeben hat, Ägypten zu überwinden. Und genau das hat Mose später in Ägypten vor den Israeliten getan. Und das Volk glaubte, genau wie Gott es vorhergesagt hat. Gott hat bestimmte Wunder gewählt, die ausgereicht haben, wenn er das vorführt, dass das Volk daran glauben würde. Wir lesen weiter im Text ab dem 10. Vers. Doch Mose erwiderte Jahwe: Ach Herr, ich bin kein Redner, ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen. Wenn ich reden soll, da sagte Jahwe zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, Jahwe. Also geh jetzt, ich werde deinen Mund schon beistehen und dir beibringen, was du sagen sollst. Der vierte Einwand war seine eigene fehlende Redebegabung. Er behauptet, dass er es nicht kann, dass es ihm schwerfällt. Das bedeutet also, dass er unfähig ist, flüssig zu reden. Aber eigentlich spielt Mose seine Fähigkeit herunter. Das können wir halt daraus lesen, aus Apostelgeschichte 7, Vers 22. Da schreibt nämlich Stephanus über ihn, dass Mose mächtig in Worten war. Und Gott reagiert so, dass er Mose durch eine Reihe von Fragen daran erinnert, dass Gott die Fähigkeiten und aber genauso auch die Behinderung eines Menschen festlegt. Gott ist derjenige, der einen begabt macht oder halt unbegabt. Und da muss Mose überhaupt nicht fürchten. Danach wiederholt Gott seinen kurzen Auftrag, dass er gehen soll. Gott sicherte ihm zu, dass er ihm helfen wird. Aber Mose hat immer noch Angst, diesen Auftrag anzunehmen. Wir lesen weiter ab dem 13. Vers. Doch Mose erwiderte: Ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sagte: Hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden. Das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Dann teilst du ihm alles mit, was er sagen soll. Ich helfe dir dabei und werde auch ihm helfen und sage euch auch, was ihr tun sollt. Wenn er für dich zum Volk redet, wird das so sein, als ob er dein Sprecher ist und du sein Gott bist. Und diesen Stab hier nimm in deine Hand, mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun. Und hier gibt Mose Gott einen Vorschlag. Ich musste innerlich dabei ein bisschen lachen, weil ich meine, es ist Gott, der den Anfang und das Ende kennt. Er ist ein Gott, der allmächtig, der allwissend und ewig ist. Und Mose will hier Gott einen Vorschlag machen, der in seinen Augen es ihm erscheint, dass das besser wäre, wenn Gott jemand anderen dafür nimmt. Ja, und daraufhin wird Gott zornig. Warum aber genau wurde Gott zornig? Wahrscheinlich, weil Mose mehr aus Ungehorsam redet, als dass wirklich er darüber Sorgen macht, ob er es packt oder nicht. Gott hat ihm zugesagt, dass er ihm Gelingen schenkt, aber daran hat er nicht glauben können. Wir wissen aber, dass Gott mit jedem Menschen an sein Ziel kommen wird und genauso auch mit Mose. Und Gott stellt ihm Aaron zur Seite, der dann für ihn reden sollte. Und hier verstummte dann Mose. Er konnte dann nichts mehr sagen. Obwohl Gott zornig über Mose war, hat er ihm und Aaron trotzdem diesen Beistand zugesichert. So ist Gott. Wir Menschen würden schon längst diese Person aufgeben und sie in den Wind schießen oder wir würden sagen, ich hole mir jetzt jemand anderen, das reicht. Aber Gott ist sehr bemüht, uns als Werkzeuge für sein Reich zu nutzen. Und wir werden am Ende auch sehen, wenn wir mit Mose dann durch ist, was er für eine Persönlichkeit oder was für eine Person geworden ist, was Gott aus ihm gemacht hat, wie er jetzt davor steht und was aus ihm wirklich dann später wird. Lass uns weiterlesen ab dem 18. Vers bis 23. Daraufhin kehrte Mose zu seinem Schwiegervater Jethro zurück und sagte: Ich möchte gerne zu meinen Brüdern nach Ägypten zurückkehren und sehen, ob sie noch am Leben sind. Zieh in Frieden, sagte Jethro zu Mose. Noch im Land Midian hatte Jahwe zu Mose gesagt: Du kannst ruhig nach Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich töten wollten, sind gestorben. So ließ Mose seine Frau mit den Kindern oder seine Familie auf dem Esel reiten und machte sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Den Stab Gottes hatte er in der Hand. Auch wenn Mose jetzt zu so einer großen Aufgabe berufen wurde, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, vergisst er seinen Vater nicht. Ja, er weist ihm eine nette Geste oder er ist halt höflich zu seinem Schwiegervater und geht nochmal zu ihm hin und bittet ihn um den Segen, dass er gehen kann. Interessant ist zu lesen, was Mose als Grund, also als Vorwand genommen hat, um zu gehen, als er seinen Schwiegervater gefragt hat. Er sagte: Ich möchte gerne zu meinen Brüdern nach Ägypten zurückkehren und sehen, ob sie noch am Leben sind. Dieser Satz deutet darauf hin, dass er ihm nicht die ganze Geschichte bzw. nicht diesen Grund genannt hat. Sonst würde er nicht das als Vorwand nehmen. Aaron dagegen hat er die ganze Geschichte erzählt. Vielleicht hatte Mose gedacht, wenn ich ihm wirklich diese ganze Geschichte erzähle, dass Gott ihm vor einem brennenden Busch begegnet ist, dass er dann all diese Wunder getan hat, die er erlebt hat und dass er ihn sogar berufen hat, das Volk Israel aus der Wüste herauszuführen, dann könnte er vielleicht sagen: Mein Junge, du warst zu lange unter den Schafen. Ja, es ist vielleicht langsam Zeit, dass du den Beruf wechselst. Ja, also, oder anders kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt sein Sohn, der ständig in die Wüste geht, Schafe hüten, und dann plötzlich kommt er eines Tages zurück nach 14 Jahren und behauptet vor seinem Vater: Ja, mir ist Gott erschienen und er hat so viele Sachen getan und ich muss nach Ägypten gehen und sie herausführen. Das kann der Vater gar nicht realisieren, ja, nicht wahrnehmen. Und das war, denke ich, seine Befürchtung, warum er halt einen anderen Grund gewählt hat und ihm das nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat Gott dafür gesorgt, dass Mose den Weg nach Ägypten ohne irgendwelche Hindernisse gehen konnte. Also sein Schwiegervater hat ihm den Segen gegeben. Gott hat ihm auch halt die Angst genommen vor den Leuten, die noch in Ägypten leben könnten, die ihm vielleicht noch töten wollten und irgendwie noch an ihm rächen. Gott hat ihm da zugesichert, dass sie schon alle gestorben sind. Und so konnte er ohne irgendwelche Hindernisse nach Ägypten ziehen. Er nahm somit seine Familie und ging in Richtung Ägypten. Und Folgendes hat Gott Mose vorhergesagt. Das lesen wir ab dem 21. Vers bis 23. Jahwe sagte zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, dann sollst du vor dem Pharao die Wunderzeichen vollbringen, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Ich werde ihn allerdings starrsinnig machen, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Dann sollst du dem Pharao verkünden: So spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir dient. Wenn du dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, pass auf, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott offenbart Mose seine Zukunft, seine zukünftige Aufgabe vor dem Pharao. Mose sollte seine, also Gottes Macht beweisen. Aber er sagte auch gleich oder zugleich, dass das nicht funktionieren wird. Dass Pharao sein Herz verhärten wird oder dass er Pharaos Herz verhärten wird, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Gott verhärtet aber nicht sofort sein Herz. Wir lesen erst ab dem 7. Kapitel, dass Pharao selbst sein Herz verhärtet. Erst ab der 6. Plage lesen wir zum ersten Mal, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Durch diese bewusste, gewollte Entscheidung, nicht sich zu weigern, obwohl Gott ihn ausdrücklich gewarnt hat und ihm gedroht hat, kam das Gericht in Form von Verhärtung des Herzens über Pharao, so dass er nicht mehr in der Lage war, das Volk ziehen zu lassen, bis Gott alle seine Wunder an ihm getan hat. Wir müssen bedenken, dass Buße zur Umkehr, das ist ein Geschenk Gottes, dass er in seiner Gnade einigen zukommen lässt, obwohl er in seiner unendlichen Liebe wünscht, dass alle Menschen gerettet werden. Und doch gebraucht Gott Menschen, um Teile seines Planes zu erfüllen. So versteht Paulus auch die Weigerung des Pharaos. Ich lese diese beiden Verse aus Römer 9, 17 bis 18. Auch wird in der Schrift zum Pharao gesagt, nur deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Wir sehen also, Gott handelt ganz nach seinem Ermessen. Dem einen schenkt er sein Erbarmen, den anderen macht er starrsinnig und lässt ihn ins Verderben laufen. Gott brachte dem Pharao stellte ihn an die Macht, damit er in seiner Rebellion gegen Gott ein Werkzeug zur Verherrlichung sein kann. Weil das Herz, das Pharao verhärtet, sowieso also verhärtet bleiben würde. War es letztendlich notwendig, ihn durch die letzte Plage, den Tod der Erstgeborenen, zu zwingen. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und Auserwählung oder diese ganze Geschichte, da möchte ich auch heute auch gar nicht drauf eingehen und wir lassen das auch einfach so stehen, ob Gott, wir müssen halt dem glauben, wie es halt steht, ja, in der Bibel, und das wird sowieso ein Thema sein, worüber ständig gestritten wird, ob der Mensch dazu verdammt ist oder nicht, schon von vornherein. Es gibt immer für und gegen und die Menschen finden einfach keine Einigung und das ist okay so, wenn wir das auch so stehen lassen. Wenn jemand irgendeinen guten Vorschlag hat oder was dazu sagen möchte, der kann das gerne tun, aber ich lasse das jetzt so stehen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, der etwas seltsam scheint. Ja? Also, wir lesen den ab den 24. Vers bis 26. Unterwegs am Rastplatz fiel Jahwe über Mose her und wollte ihn töten. Dann nahm Zipporah einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit die Scham von Mose. Dabei sagte sie, du bist mir wirklich ein Blutsbräutigam. Wegen der Beschneidung sagte sie, Blutsbräutigam zu ihm. Da ließ Jahwe von Mose ab. Mose hat, warum auch immer, in der Vergangenheit unterlassen, seinen Sohn zu beschneiden. Und so war auch zwischen Mose und Gott noch etwas im Weg. Also, Mose hat in seinem Leben nicht alles aufgeräumt. Und bevor er mit göttlicher Autorität zum Pharao gehen konnte, musste das erstmal bereinigt werden. Deswegen wollte Gott ihn auch töten, vielleicht in einer Form einer schweren Krankheit. Es wird hier nicht beschrieben, inwiefern Gott ihn überfallen hat oder steht nicht. Ja. Wir müssen das, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das in Form einer Krankheit gewesen war. Aber dadurch, dass Zipporah so plötzlich und schnell reagiert hat und dann ihren Sohn beschnitten hat, hat sie wohl sofort begriffen, dass das Leben ihres Mannes davon abhing, dass die Familie nicht das Bundeszeichen trug, das Abraham und alle seine Nachkommen tragen sollten. Das ist ihr klar gewesen. Also wir lesen hier nirgendwo drin, dass Gott zu ihr oder in dem Moment gesprochen hat oder zu ihr gesprochen hat. Auf jeden Fall war das irgendwann mal in der Vergangenheit ein Thema gewesen. Und sie wussten eigentlich beide, dass das ansteht, ja, aber haben aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht. Und in Vers 25 nannte Zipporah Mose einen Blutsbräutigam. Die Bedeutung des Wortes ist eigentlich unbekannt, auch so in der ganzen Bibel. Mir kam das noch nie irgendwie so zu Ohren oder dass ich das mal gelesen habe woanders. Nur in diesem Fall, wenn ich richtig liege. Auf jeden Fall sagen auch einige Ausleger, dass oder vermuten, dass das eher als Grund war, so ein Abfälliger, ja, dass Zipporah dieses Ritual hasste und ihn halt nicht mochte, aber sie musste ihn trotzdem durchführen, um halt ihren Mann zu retten. Aber viel kann ich ehrlich gesagt auch nicht dazu sagen, weil auch nicht viel darüber zu finden ist in der Bibel. Es wird auch nicht näher eingegangen, deswegen können wir nur vermuten, aber das bringt uns auch nichts, deswegen denkt jeder, was er denken soll. Ja. Das Handeln Gottes richtet sich hier gegen Mose. Und das ist, was ich aus dieser Geschichte oder aus diesen Augen, was gerade geschehen ist, sehe, dass Mose der Verantwortliche war. Und das ist das Prinzip Gottes. Ja. Wir kennen das schon aus Adam und Eva, dass zuerst bei Adam eigentlich gefordert wurde, nicht bei Eva. Also der Mann, der steht im Haus vor und Gott sucht bei ihm zuerst diese Rechenschaft, weil er dafür verantwortlich ist, wie und was in seiner Familie geschieht. Deswegen lag die Hand des Herrn auch so schwer auf Mose und er auch in Gefahr war, für diese Sünde zu sterben. Moses Qualifikation bestand aus zwei Teilen. Göttliche Autorität und persönliche Treue. Also das heißt so viel wie, beide sollten nicht voneinander getrennt werden. Es genügt nicht, das Wort Gottes zu hören, zu lesen oder darüber zu reden, sondern wir müssen es auf uns wirken lassen. Und je routinierter wir das Wort Gottes reden, ohne es auf uns selbst anzuwenden, desto mehr wird unser eigenes Gewissen verhärtet. Und unser Dienst an den Menschen oder an Gott nimmt dann Schaden. Gott hat an Mose demonstriert, wie ernst er es meint mit unserem Ungehorsam, wenn wir in unserem Leben, Sünde dulden, ja, dass es für Gott eine ernste Sache ist und die sollten wir auch bereinigen. Höchstwahrscheinlich hat Mose nach diesem Zweifel seine Frau und seinen Sohn oder seine Familie wieder zurück nach Hause geschickt. Das lesen wir im Kapitel 18, also in 2. Mose Kapitel 18, im Vers 2. Da macht er sich, also Jethro, mit Zipporah, Moses Frau, auf den Weg. Mose hat sie nämlich zu ihrem Vater zurückgeschickt. Man kann davon ausgehen oder man geht davon aus, dass es zu diesem Zeitpunkt war. Warum er seine Familie wieder zurückgeschickt hat, das wird uns hier auch nicht gesagt, aber vielleicht ist ihm durch diese plötzliche Erkrankung klar geworden, dass er Gott völlig gehorchen sollte und seine Aufgabe erfüllen musste. Daher wollte er vielleicht seine Familie nicht dabei haben, um keine Fehler mehr zu machen oder sich von ihr ablenken lassen. Wir wissen es nicht, aber das könnte vielleicht einer der Gründe sein, damit er voll auf seine Aufgabe konzentrieren konnte, weil das war jetzt keine Aufgabe, die mal so kurz gemacht ist, so wie heute, ich komme einmal hier nach vorne, sag was und gehe und setze mich hin, sondern seine Aufgabe, die war wirklich sehr groß, und das werden wir auch später, wenn wir die Themen weiter durchnehmen, ja auch sehen, was für eine Verantwortung das mit sich hatte. Und das war ihm auch schon von vornherein klar. Deswegen hat er sich auch so sehr darüber gefürchtet, diese Aufgabe anzunehmen. Ja, und in den letzten 5 Versen, die schließen diesen Kapitel ab, in dem Mose und Aaron den Ältesten und dem Volk alles vorgebracht haben, was Gott ihnen so auferlegt hat. Und diese Wunder und die ganze Geschichte, was Gott ihnen gesagt hat. Lass uns diese noch lesen. Ich lese ab 27. Zu Aaron hatte Jahwe gesagt, geh in die Wüste, Mose entgegen. Aaron machte sich auf den Weg am Berg Gottes, traf er Mose und begrüßte ihn mit einem Kuss. Mose berichtete Aaron in allen Einzelheiten, was Jahwe ihm aufgetragen hatte und welche Wunderzeichen er tun sollte. Dann gingen beide nach Ägypten und riefen die Ältesten des Volkes Israels zusammen. Aaron wiederholte vor ihnen alle Worte, die Jahwe zu Mose gesagt hatte. Und Mose tat die Wunderzeichen vor dem Volk. Da glaubten die Israeliten und begriffen, dass Jahwe ihr Elend gesehen und zu ihnen gekommen war. Sie verneigten sich und beteten Gott an. Wir sehen, dass am Ende alles genauso eingetroffen ist, wie Gott es Mose vorausgesagt hat. Somit waren alle Zweifel und Bedenken, die Mose hatte, eigentlich unnötig gewesen. Mose hätte das auch ganz schnell abkürzen können, indem er gesagt hätte, ja Herr, hier bin ich, ja, ich gehe. Das, was du sagst, das tue ich. Dann wäre diese ganze Diskussion eigentlich nicht gewesen. Aber wir sehen, dass das alles sich so erfüllt hat. Und wenn ich selbst zurückdenke, mich motiviert das, wenn ich solche Geschichten lese, wo Menschen sich quasi geweigert haben oder irgendwelche Wege gingen, die bei uns halt im Alltag auch irgendwo wiederzufinden sind. Ich weiß, wo ich zum ersten Mal angesprochen worden bin, hier zu dienen, zu predigen, mir ging es nicht gut, das kann ich euch sagen. Mir ging es monatelang richtig schlecht. Ich habe Bauchschmerzen gehabt, ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, noch bevor wochenlang, ja, bevor überhaupt ich predigen sollte. Aber diese Texte haben mich damals motiviert und auch erinnert, gerade auch was Mose anging. Vor allem, ich habe damit nie jung angefangen, sondern erst mit 36 Jahren. Ich hatte diese ganze Geschichte in der Jugend nicht, dass ich Vorträge gehalten habe oder dass ich in der Schule irgendwelche Referate hatte, überhaupt nicht. Mir fehlte die komplette Erfahrung. Und da musste ich einfach Gott durch diese Geschichten, die haben mich ermutigt und haben mir auch, sagen wir mal so, mich auch da durchgetragen, auch jetzt noch, dass ich überhaupt diesen Dienst machen kann. Weil es ist einfach so, ich weiß nicht, wie es den anderen Predigern geht, aber ich bin gar nicht so selten mutlos, wenn ich hier nach oben gehe und das Wort halten soll. Ich denke vielleicht, eine oder andere, dem es nicht oder halt noch diese Erfahrung nicht hat und hier vorne steht, dass es ihm ähnlich geht. Und diese Texte, die helfen uns dann halt dadurch. Ja, wenn wir sowas lesen, wo Menschen in der Bibel solche Erfahrungen machen oder durch schwere Zeiten gehen, ja, die helfen halt uns oder jeden Einzelnen von uns im Dienst Mut zu haben oder Mut zu fassen und dann da durchzugehen. Und ich will auch euch ermutigen, ne? Es ist egal, wie schwer die Aufgabe manchmal scheint, wir müssen uns einfach auf Gott verlassen und ihm halt vertrauen, dass Gott das schon irgendwie machen wird. Und jeden Fehler, den ich hier mache, ich gehe davon aus, dass ihr mir das verzeihen werdet. Ja? Also niemand wird mit dem Finger, glaube ich, direkt auf mich zukommen und sagen, ja, du, das ist vorbei mit dir, du solltest gar nicht mehr predigen oder ne? Also das glaube ich nicht. Für solche netten Menschen halte ich euch schon, dass ihr mich ermutigt und mir hilft und sagt, komm, ist in Ordnung, heute hast du es vielleicht verhauen, aber nächstes Mal wird es klappen. Und so sollte auch die Einstellung auch sein bei jedem von uns. Wenn wir im Dienst stehen, wir sollten einander immer mehr ermutigen, anstelle, sag ich mal so, fertig zu machen. Ja, weil die Worte, die wir sagen oder aussprechen oder dem anderen gegenüber, die können so verletzend sein, und wir sehen, so wie Mose dann 40 Jahre in der Wüste lebte und den geistlichen tiefen Zustand hatte, so dass er alles verloren hat. Und ich fand diesen Ausdruck sehr gut, den Viktor gesagt hatte, ja, wir können mit unseren Worten jemanden in die Wüste schicken. Und dass einer, der das nicht so oder im Glauben nicht gerade stark ist oder der auch sehr persönlich alles nimmt, das kann einen wirklich hart treffen. Und das zeigt auch die Geschichte, wenn wir immer wieder über solche Menschen hören, die sowas erlebt haben. Deswegen fordere ich euch auch auf, dass wir mit unseren Worten dem anderen gegenüber vorsichtig sind. Und wenn wir diese Texte auch lesen, ne, dann sollte uns immer wieder daran erinnern, dass wir, dass Gott sein Wort am Ende immer hält. Und dass wir diese ja, das war mein erster Punkt gewesen, dass wir Gott vertrauen, wenn er uns irgendwo hinschickt. Ja? Dass wir sagen, Gott, ich glaube, was in deinem Wort steht, und das nehme ich jetzt so an. Wir sollten, zweitens, wir sollten auch immer daran denken, dass wenn in unserem Leben irgendwo Sünde ist, die sollten wir auf jeden Fall aufräumen. Die sollten wir niemals dulden, weil das wird uns garantiert im Wachstum hindern oder auch im Dienst wird es uns hindern. Wir wissen eigentlich alle, dass Sünde nicht gut ist. Ja? Aber trotzdem gibt es bei uns im Leben, ich sag mal, Lieblingssünden oder Sünden, wo wir nicht mehr ernst nehmen. Zum Beispiel, was mein Problem früher war, was heißt ein Problem? Ich habe das mal verharmlost, ja, wo ich, das ist schon lange her, aber ich habe damals online Filme geguckt, aber nicht durch Netflix oder Amazon oder sonst noch irgendwas, sondern habe dann auf illegalen Seiten geguckt, weil man dafür nicht zahlen musste. Und irgendwann war man so abgeflacht gewesen, dass das dann, ja, es ist in Ordnung, ne? Man hat es einfach angemacht. Ja, bis dann irgendwann Gott dich aufgemerkt hat, so läuft das nicht, das ist nicht richtig. Ja, weil jetzt stehe ich sowieso dagegen, nicht jetzt direkt zu gucken, aber viel gucken schadet eher einem, als dass man dass das wirklich einem nutzt. Ja, also diese Wandlung, die habe ich auch durchlebt. Man hat nachher gesessen und hat abends gesagt, was hat mir das jetzt gebracht? Ja, also es war wirklich nur deine Zeit in den Wind gesetzt. Ne? Mehr war das nicht. Man war nicht erfüllt. So ging es auch meiner Frau. Die hat gesagt, ja, was haben wir jetzt wirklich davon? Nix. Man hat zwar einen tollen Film oder auch weniger tollen angeschaut, aber man hat nicht mal miteinander gesprochen. Ja? Man hätte auch die Zeit nutzen können, miteinander reden. Aber das ist meine persönliche Einstellung dazu. Und für mich ist es halt wichtig, das, was Gott hier uns auch zeigte durch Mose demonstriert hat, dass diese ganzen Sünden oder diese kleinen Sünden, beziehungsweise die wir übersehen oder beziehungsweise nicht machen, immer noch machen, dass wir darauf genauer hinschauen. ja, und sie ausräumen aus unserem Leben. Ja, damit wäre ich so am Ende und möge Gott uns dabei segnen im Nachdenken.